Es ist so, dass die Länder, die tendenziell am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, weil sie einfach nicht so viel emittieren, weil sie nicht so viel konsumieren, weil sie nicht so wirtschaften, dass sie dabei die ganze Zeit die Erde unangemessen kaputt machen, sind die Länder, die am meisten von den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Also Inselstaaten, Staaten des globalen Südens, die trifft es halt am allerhärtesten.
Jetzt sagst du ja, die Klimakrise ist eine Krise der Ungerechtigkeit, ne? Lass uns über diesen Zusammenhang sprechen.
Was möchtest du wissen?
Ja, alles. Alles. Hi, schön, dass ihr dabei seid beim Podcast To-Dos 17 Ziele für eine bessere Welt. Ich bin Donja Farahani und ich freue mich, heute mit einer Frau zu sprechen, die mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement die Welt zu einem besseren Ort macht. Ganz im Sinne der 17 Ziele der Vereinten Nationen. Sie setzt sich ein für Umweltschutz und sie sagt, die Klimakrise ist eine Krise der Ungerechtigkeit und wir können und werden das nicht akzeptieren. Und deswegen klagt sie unter anderem gegen die Bundesregierung. Schön, dass du da bist. Baro Vincenta Ragabat, ich freue mich, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Ich freue mich auch. Hallo.
Ich stelle dich mal ein bisschen mehr im Detail vor. Baro Gabbard ist 29, Juristin und Sprecherin bei Greenpeace. Sie hat die vergangene Bundesregierung beraten in Fragen zu Kinder-, Jugend- und Generationsgerechtigkeit. Sie ist Dozentin für Klima und Recht an verschiedenen Schulen, Stiftungen, Universitäten. Baro hat während ihres Studiums den Verein Climate Clinic gegründet. Das ist ein Verein, der Klimaaktivistinnen und NGOs ehrenamtlich berät in rechtlichen Fragen. Außerdem ist sie auch noch Autorin. Sie hat Bücher geschrieben, keine Ahnung, was du alles so gemacht hast. Das ist so crazy. Zum Beispiel Keine Zukunft ist auch keine Lösung. Und zuletzt, Was wir meinen, wenn wir Hoffnung sagen. Bevor es losgeht, gibt es für uns ja traditionell eine Schnellfragerunde. Das heißt, ich stelle dir eine Frage und ich bitte dich, kurz und schnell zu antworten, ohne groß darüber nachzudenken. Frage Nummer 1. Was bedeuten die 17 Ziele für dich persönlich?
Oh, kurze Runde. Ein Gesprächsanlass mit vielen Fragen dahinter und auch Umsetzungsherausforderungen.
Klimaschutz oder soziale Gerechtigkeit? Was wird politisch mehr vernachlässigt?
Beides und vor allem wird komplett vernachlässigt, das zusammenzudenken.
Ein Wort, das die weltweite Klimapolitik beschreibt.
Gefährlich.
Okay. Bevor wir darüber sprechen, warum du mit Greenpeace und anderen NGOs und 50.000 Menschen die Bundesregierung aktuell verklagst, reden wir über dich persönlich bitte. Und zwar, wann hast du angefangen, dich für Klimaschutz zu interessieren?
Ich kann nicht genau sagen, wann es der Klimaschutz war. Ich habe schon als Kind mir ganz viele Gedanken immer so um Tiere und die Umwelt und Natur gemacht und so. Meine Oma erzählt manchmal, dass ich mit 6 beschlossen habe, Bundeskanzlerin zu werden, um ein Gesetz zu schreiben, was Schneeleoparden schützt, weil ich irgendwo mitbekommen habe, dass die aussterben. Und das fand ich richtig, richtig traurig.
So, das hast du, da hast du schon gesagt, ja. Ich möchte ein Gesetz direkt.
Ja. Okay. Ich weiß auch nicht warum, weil es gibt keine Juristinnen und keine PolitikerInnen in meiner Familie. Und sie war auch so, okay, keine Ahnung.
Das do it. Mach.
Probier, es ist viel Spaß. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Aber sie hat es irgendwann, als ich dann Jura angefangen habe zu studieren, mir erzählt. Und ich war so, ach Mensch, anscheinend hat mich das schon lange beschäftigt und ich weiß aber, dass dieses Bewusstsein für Klimaschutz und auch die Auswirkungen des Klimawandels, das kam irgendwann in meiner Jugend und sicherlich auch, weil ich auch Familie in Ecuador habe und damit aufgewachsen bin teilweise und gesehen habe, was einerseits Umweltzerstörung macht und mit sich bringt und auch vielleicht, was wir in Deutschland für einen Anteil daran haben.
Was hast du denn gesehen dann da als Kind?
Also das eine, das ist jetzt erstmal Umweltschutz und nicht so sehr Klimaschutz, war, dass ich immer mehr gesehen habe, so meine Familie kommt aus so einem Fischerdorf oder hat, ich habe da immer mal in einem Fischerdorf mitgelebt und da am Anfang, da war nichts und niemand, also neben uns gab es keine anderen Häuser, da gab es einen Esel, das war mein Freund und so Schlangen und Krebse und so und die habe ich mir angeguckt und dann sind immer mehr Menschen gekommen, auch in dieses Fischerdorf und dann ist vor allem immer mehr Müll erstmal gekommen und in diesem für mich Kindheitsparadies mit meinem Esel und meiner Katze und anderen Dingen, lagen auf einmal so Cola-Flaschen oder so Plastiketiketten von irgendwelchen Dingen, die so angeschwemmt wurden. Und ich dachte mir, krass, was passiert hier eigentlich? Und kommt es überhaupt von den Menschen hier oder nicht von einem ganz anderen Ort auf der Welt, vielleicht aus Deutschland oder anderen Ländern? Und ich hatte das große, große Glück und bis heute einer meiner eindrücklichsten Erfahrungen, einen Besuch abstatten zu dürfen bei einer indigenen Gemeinschaft im Amazonas in Ecuador.
Schon damals als Kind?
Das war 2012, also da war ich so 14 oder so ungefähr.
Mhm. Und was hast du
da erlebt? Das war super krass, also und beeindruckend, und ich kann es auch gar nicht so gut in so einzelnen Schlagworte fassen. Es war so, dass in diesem Gebiet, in diesem Amazonasgebiet, nach Öl gesucht wurde, und dadurch gab es so Probesprengungen, Dynamit im Boden, um zu schauen, ob es da Ölquellen gibt. Und die Menschen, die dort gelebt haben, haben gesagt, das geht nicht. Das ist unser Lebensraum, und das ist übrigens auch bei uns ganz unmittelbar unsere Lebensgrundlage. Wir essen hier, wir fischen, wir leben auch nicht, ist nicht unsere Umwelt, die sagen auch, das ist unsere Mitwelt. Wir leben als Teil dieser Mitwelt, und ihr macht es kaputt für Ölinteressen. Und die haben dagegen gekämpft, politisch, und das hat nicht gereicht. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, wir verklagen den ecuadorianischen Staat. Und waren die Ersten, die dann gewonnen haben vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte auf das Recht eines indigenen Territoriums und der eigenen Lebensgrundlagen. Und ich dachte, krass, wenn Jura das kann, dann will ich Jura können, spätestens jetzt.
Und das war dann für dich dann klar, okay, ich möchte auf jeden Fall Jura studieren. Und so ist es dann dazu gekommen, dass du dein Studium angefangen hast.
Also das war eins der prägenden und wegweisenden Momente, würde ich sagen. Ich hatte dann noch so ein paar andere Sachen. Ich hatte auch so, also ungefähr um die gleiche Zeit in so einer Broschüre in meinem Politikunterricht so, war so eine Broschüre über die EU. Mhm. Und dann war so ein Bild von den letzten Richtern des Europäischen Gerichtshofes, glaube ich. Und es waren nur Männer auf diesem Bild. Ich weiß nicht, ob es auch vielleicht irgendeine Frau gab, aber auf jeden Fall waren es nur Männer. Und ich war so, nee, sorry, also das geht jetzt irgendwie auch nicht, dass nur Männer entscheiden an einem der obersten Gerichte, die so prägen, wie wir zusammenleben. Das fand ich irgendwie auch nicht so gut, und habe dann gedacht, eine Bundeskanzlerin gibt es ja jetzt schon, eine Frau, das musste ich dann nicht mehr machen, aber anscheinend mangelt es bei den Juristinnen auch an Frauen.
Ich muss Jura studieren, ich muss das verändern. Ja. Und dann hast du gesagt, ich mach das. Ja. Jetzt sagst du ja, die Klimakrise ist eine Krise der Ungerechtigkeit, ne? Und da sprechen wir ja über Nachhaltigkeitsziel 13, ne? Also Klimaschutz. Und das ist stark verknüpft mit dem Nachhaltigkeitsziel 10, weniger Ungleichheiten. Ja. Lass uns über diesen Zusammenhang sprechen.
Was möchtest du wissen?
Ja, alles. Alles. Warum ist es so ungerecht? Und warum ist die Klimakrise wirklich eine Krise der Ungerechtigkeit?
Ja. Also, da können wir jetzt 10 Stunden drüber reden ungefähr.
Aber, so viel haben wir nicht.
Also, wir haben ganz, ganz verschiedene Dimensionen, die ungerecht sind. Wir fangen mal an vielleicht mit der Verursachung und den Folgen der Klimakrise. Also, es ist so, dass die Länder, die tendenziell am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, weil sie einfach nicht so viel emittieren, weil sie nicht so viel konsumieren, weil sie nicht so wirtschaften, dass sie dabei die ganze Zeit die Erde unangemessen kaputt machen, sind die Länder, die am meisten von den Folgen der Klimakrise tendenziell betroffen sind. Also Inselstaaten, Staaten des globalen Südens und auch, ich habe es ja gerade gesagt, auch Gemeinschaften wie indigene Gemeinschaften, die einfach wirklich den absolut größten Teil der weltweiten Biodiversität schützen und an sich schon KlimakämpferInnen der ersten Stunde sind. Und die trifft es halt am allerhärtesten. Und das ist ein internationales Ungerechtigkeitsproblem. Das ist aber auch innerhalb von Ländern, auch in einem Land wie Deutschland, ein Problem.
Ja. Bleiben wir beim Internationalen. Ja. Ich hatte nämlich auch gelesen, der Tschadsee zum Beispiel, dass der einer der größten Seen Afrikas war und über 90% geschrumpft ist einfach.
Ja.
Und die Menschen haben dann davon gelebt und haben jetzt Armut. Und das Krasse ist, historisch gesehen haben sie fast gar nichts dazu beigetragen zum Klimawandel.
Ja, also ich meine, Armut ist das eine, das andere ist aber wirklich einfach, also Leute sterben auch, das muss man schon auch so sagen. Ne? Also das ist einfach Lebensgrundlagen komplett wegbrechen und einfach wirklich die Felder nicht mehr bewirtschaftet werden können teilweise. Heimaten untergehen, also es gehen ja ganze Inseln unter oder werden überschwemmt oder eben sind nicht mehr bewohnbar. Das ist ja auch, also ich finde, das ist noch mal so viel mehr als Armut, weil mit Heimat, das ist ja auch unbezahlbar zu sagen, so da, wo ich aufgewachsen bin, da, wo ich herkomme, da, wo ich gelebt habe, das ist jetzt einfach alles unbewohnbar oder weg und so. Also das ist schon, ja, furchtbar. So, anders kann man das nicht sagen.
Hast du noch ein paar Beispiele?
Also, ich meine, wer total, also total betroffen ist, und das ist ja auch sehr plastisch, sind wirklich viele Bewohner in der Inselstaaten. Und wir hatten auch nicht von ungefähr letztes Jahr eine ganz, ganz wegweisende Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, des ICJ, das so der oberste Völkergerichtshof der Vereinten Nationen ist, der auch entschieden hat, auf Ansinnen dieser Inselstaaten, es waren vor allem junge Menschen aus Vanuatu, sich einmal diese Klimakrise auch völkerrechtlich anzugucken. Und dann entschieden hat, dass Länder, die zu viel zu ihr beitragen, sich auch tatsächlich völkerrechtswidrig verhalten können, weil es ganze Länder gibt, die untergehen werden. Also so beispielsweise. Und ja.
Also da wurde dann geklagt.
Genau, also das ist nicht direkt eine Klage, es war eine Advisory Opinion, das heißt ein Gutachten des obersten Gerichts.
Nicht rechtlich bindend quasi.
Genau, nicht rechtlich bindend unmittelbar, da können wir auch gleich nochmal zu kommen, dass es trotzdem total wichtig ist, solche Entscheidungen. Aber erstmal war es so, dass diese Students, also Pacific Students, vor allem aus Vanuatu, aber auch aus anderen Ländern wirklich lange dafür geworben haben bei internationalen Konferenzen, dass dieses Gutachten eingefordert wird vom Internationalen Gerichtshof.
Wie hatte sich denn das Leben in Vanuatu verändert durch den Klimawandel?
Also ich kann jetzt also nicht genau sagen, in welchen Details und welche Leute, das ist ja auch relativ, also ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, aber das sind wirklich Dinge wie Extremwetterereignisse treten häufiger auf. Es gibt mehr Hitze, es gibt mehr Fluten, es gibt mehr Dürre, es gibt einfach Landstriche, die unbewohnbar werden. Es gibt die Frage, wo gehen wir hin, wenn das hier nicht mehr geht zu leben und wie wird das geregelt und wer verhindert das? Also diese ganzen Dinge sind zusammengekommen und dann wurde dieses Gutachten eingefordert und letztes Jahr veröffentlicht und es war ziemlich deutlich, was das Gericht da entschieden hat.
Jetzt hast du gesagt, das eine ist, die Leute, die am wenigsten dafür können für den Klimawandel, leiden am meisten. Und dann hattest du angefangen zu sagen, auch bei uns in Deutschland gibt es da auch eine Ungerechtigkeit.
Ja, also innerhalb Deutschlands, aber auch innerhalb anderer Länder. Also es ist so, dass tendenziell die Gruppen an Menschen, die eh schon oft vergessen werden, von der Klimakrise einfach nochmal ganz anders betroffen sind. Also das sind vor allem Menschen mit wenig Einkommen, das sind Menschen mit Behinderung, das sind auch Frauen und Kinder vor allem. Also fangen wir mal an mit Menschen mit wenig Geld oder Einkommen. Also auch in Deutschland, wer kann sich leisten, ein Haus vielleicht in einem grünen Viertel, wo Bäume Schatten spenden und der Asphalt sich nicht und die Betonwüsten sich nicht auf 60 Grad aufheizen oder 40 oder was weiß ich, aber auf jeden Fall, also perspektivisch, erstmal, wer ist geschützt? Das sind die Leute, die sich grünen Wohnraum leisten können. Das sind Leute, die sich eine Klimaanlage leisten können.
Ich wollte gerade sagen, den Strom, um die zu betreiben.
Genau, das sind Leute, die sich vielleicht auch leisten können, sich energetisch unabhängig zu machen, jetzt schon, und zu sagen, okay, diese Kriege und die Ölpreise, die steigen und die Benzinpreise, das interessiert mich alles gar nicht mehr. Ich konnte mir meine Solaranlagen bauen, ich konnte mir ein E-Auto kaufen. Ich bin unabhängig von so geopolitischen Krisen. Und das ist natürlich total krass, dass die Leute, die das nicht konnten bisher, denen es nicht ermöglicht wurde, einfach nochmal ganz anders davon betroffen sind, also auch innerhalb eines Landes. Und wir sehen aber auch, dass gerade Menschen mit Behinderung immer wieder bei Katastrophensituationen vergessen werden, auch sterben. Wir hatten es hier in Deutschland im Ahrtal, dass Menschen mit Behinderungen einfach nicht in den Katastrophenplänen vorgesehen waren und deswegen gestorben sind, also bei diesen Fluten. Und auch global gesehen, Frauen und Kinder, die vulnerabler sind, die sind bei Katastrophen viel mehr betroffen. Und das ist, und wir sehen auch, Mädchen gehen viel weniger zur Schule, wenn Extremwetterereignisse sich häufen. Also das ist so ein Katalysator für alle möglichen bestehenden Ungerechtigkeiten. Und das ist total dramatisch. Und dann komme ich noch zum zweiten Punkt, weil nicht nur die Klimakrise ungerecht ist, sondern, und da wird es dann noch tricky in der Politik, Klimaschutzpolitik auch ungerecht sein kann. Und das erleben wir ja ganz viel auch in der Gesellschaft, dass Leute sagen, boah, wenn jetzt Klimaschutz für alle auch noch so teuer ist, die sich es eh nicht leisten können, dann wollen wir auch keinen Klimaschutz. Und dann sind wir in so einem krisenhaften Dilemma, wo wir irgendwie wieder rauskommen müssen.
Das heißt, dass man sich den Klimaschutz auch erstmal leisten muss als Einzelner. Also keine Ahnung, wenn eine Zugfahrt 200 Euro kostet irgendwie für eine Strecke pro Person, ohne Sitzplatzreservierung. Ja. Und dass das sich natürlich nicht jeder leisten kann. Ja. Was hast du noch für Beispiele?
Ja, das Beispiel, also mit zum Beispiel den E-Autos gerade oder der eigenen Stromversorgung. Das sind ja Dinge, da können vielleicht auch Leute sagen, ach, das rechnet sich in 5, in 10, in 15, in 20 Jahren. Aber man muss das Geld ja auch erstmal haben, sowas überhaupt sich anschaffen zu können oder ein Eigenheim zu haben oder irgendwas. Und wie viele Leute haben das überhaupt oder können gerade in diesen Zeiten sich das überhaupt leisten? Und sind aber auch so Dinge, wenn man natürlich einfach sagt, ja, okay, wir geben jetzt allen Dingen einfach einen CO2-Preis und CO2 kriegt jetzt einen Preis.
Das heißt, immer wenn viel CO2, also wenn viel CO2 in die Welt geballert wird, dann wird das Produkt teurer.
Genau. Mhm. Das ist ja an sich ein Steuerungsinstrument. Das kann man auch machen und das ist auch sinnvoll in Teilen oder in einem ganzen Mix an Instrumenten. Das ist auch sinnvoll, sowas auch zu machen, um einfach den Dingen einen Preis zu geben, den sie für die Welt auch haben. So. Das ist aber dann ein Problem, wenn die Leute, die sich Grundbedürfnisse sowieso nicht leisten können oder die jeden Monat damit strugglen, einfach über die Runden zu kommen, dann nicht berücksichtigt werden. Und deswegen finde ich das so dramatisch, dass zum Beispiel in Deutschland dieses Klimageld nicht gekommen ist, was eigentlich Geld zurückgeben sollte an die Leute, die sich klimafreundlicher verhalten, um zu sagen, es wird nicht einfach alles ein bisschen teurer, sondern die, die wenig konsumieren, die profitieren am Ende davon und es wird auch endlich mal honoriert, was die eigentlich leisten, indem sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten.
Und es ist ja auch so, dass Menschen, die wenig verdienen, ja auch in der Regel weniger konsumieren und deswegen ja auch viel weniger Emissionen
ausballern. Total. Und ich meine, viele Leute, die gar nicht so viel Geld haben, machen intuitiv total nachhaltige Sachen, wie Dinge reparieren, Dinge sich ausleihen, Dinge tauschen. Also wirklich nicht dafür sorgen, dass man die ganze Zeit alles neu kauft oder wenn irgendwas einem nicht mehr so passt, wegschmeißt und so. Also da sehen wir wirklich, dass durch fast alle Lebensbereiche Menschen, die mehr Geld haben, einfach viel, viel mehr imitieren. Selbst wenn sie die bisschen nachhaltigere Alternative kaufen. Aber Leute mit weniger Geld können sich gar nicht so viel kaufen, sodass sie auch nur annähernd in die Richtung kommen, so viel zu imitieren wie zum Beispiel Superreiche.
Das heißt, extrem ungerecht.
Ja.
Und jetzt schauen wir mal, was dagegen getan wird. Also welche verpflichtenden Klimaziele der Bundesregierung gibt es? Wir reden auch nicht, ob die umgesetzt werden, sondern was gibt es eigentlich?
Ich fange mal an, nochmal global. Also wir haben natürlich das Pariser Klimaschutzabkommen, das 2015 entschieden wurde. Und da haben wir uns darauf geeinigt als Weltgemeinschaft, dass wir die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad begrenzen, aber auf jeden Fall deutlich unter 2 Grad. Und ich sage das auch nochmal, weil ich das so wichtig finde zu sagen, das ist nicht irgendwie so ein, es klingt ja also 1,5 Grad und so ein bisschen, keine Ahnung, 1,5 Grad mehr oder weniger, was soll's. Aber das ist wirklich, dass man geguckt hat, wo liegt die Grenze dessen, dass Erdsysteme kippen. Also dass wirklich, dass wie diese Welt so funktioniert, geophysikalisch oder thermisch oder wie auch immer. Also ich bin jetzt keine Naturwissenschaftlerin, aber so, dass wir einfach das nicht in eine Gefahr bringen, dass wirklich ganze Zivilisationen kippen und ganz viele Errungenschaften in Mitleidenschaft geraten.
Das heißt, da ist gar kein Puffer mehr drin. Also wenn wir bei 1,5 wären, dann ist schon die Grenze.
Also das ist schon, also 1,5 Grad ist schon eigentlich ein da hat man gesagt, das kriegen wir irgendwie noch hin. Also das kriegen wir irgendwie noch hin und alles mehr ist ein immer höheres Risiko, dass wir auch so Kipppunkte erreichen, wo es dann auch kein Zurück mehr gibt. Es ist dann nicht ein bisschen hoch und runter, sondern dann sind einfach ein paar Dinge auch unwiderruflich irreparabel lost. So, und das wird richtig viele Schwierigkeiten mit sich bringen und auch Gefahren. Und weil man dieses Abkommen, oder man hatte dann dieses Abkommen und dann hat man in Deutschland zum Beispiel daraus national sich abgeleitet, okay, was machen wir jetzt? Und in Deutschland ist dann das Klimaschutzgesetz entschieden worden. Also man hat sich eigene Ziele gegeben, gesagt, man wird bis dann und dann klimaneutral, erstmal 2050, jetzt ist 2045. Und dann hat man auch gesagt, in verschiedenen Sektoren müssen wir auf den Weg der Klimaneutralität kommen. Viel spielt auch EU-Recht da mit rein.
Mit Sektoren, und, also zum Beispiel in der Industrie, genau, oder beim Wohnen, genau, oder Verkehr.
Mobilität, ja, genau. Also dass man sagt, in verschiedensten Lebensbereichen müssen wir einfach dahin kommen, dass wir irgendwann nicht mehr so viel imitieren, dass wir die ganze Zeit mehr wegnehmen, als nachkommen kann, und dass wir die ganze Zeit die Erde mehr zerstören, als sie sich erholen kann. Also das funktioniert irgendwann nicht mehr. Und da hat man sich dann auf den Weg gemacht und dann sind ganz, ganz viele einzelne Dinge gefolgt, ne? Dass man gesagt hat, ja, man trifft einzelne Maßnahmen, man beschließt sowas wie einen Kohleausstieg, weil Kohleverstromung ganz viel CO2 produziert und so weiter und so fort. Und also idealerweise wäre es so gewesen, dass die ganzen Maßnahmenpakete, die immer beschlossen werden, dann dazu führen, dass man sowohl die Sektorenziele, also die in den einzelnen Bereichen, als auch die Ziele insgesamt erreicht. Aber wir sind in vielen Bereichen nicht auf dem Kurs und es wird ja auch immer wieder, so werden so absurde Debatten geführt, ob man das eigentlich schnell genug hinkriegt und so weiter, statt sich wieder rückzubesinnen, auch auf das, was ich am Anfang gesagt habe, warum wir das eigentlich machen. Und das ist wirklich, um die Sicherheit auf diesem Planeten zu gewährleisten für möglichst viele Menschen und vor allem die Menschen, die es am wenigsten verbockt haben.
Jetzt ist es ja so, es gibt also Gesetze, ja, und zwar gar nicht mal so wenige,
ja,
und auch sinnvolle Gesetze, ja, aber offenbar reicht es nicht, weil du klagst ja seit 2 Jahren vom Bundesverfassungsgericht, ja, gegen die Bundesregierung. Du, Greenpeace, andere NGOs und 50.000 BürgerInnen,
ja,
durch zusammengetan. So, für was klagt ihr?
Wir klagen oder wir reichen Verfassungsbeschwerde ein auf sozialgerechten Klimaschutz. Also wirklich diese Verbindung von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit. Und warum wir das machen, da können wir noch mal kurz ein paar Jahre zurückschauen. Wir hatten nach diesem Pariser Klimaschutzabkommen gab es in Deutschland noch kein Klimaschutzgesetz. Das wurde in der Folge dann beschlossen. Und dann haben wir, also damals als Klimabewegung, schon gesagt, das reicht nicht. Also das reicht nicht, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten. Da muss nachgebessert werden. Und da haben unter anderem Greenpeace, Leute von Fridays for Future, andere Leute schon Verfassungsbeschwerde eingereicht. Und das Bundesverfassungsgericht, unser oberstes Gericht, hat 2021 entschieden, die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung damals ist rechtswidrig, verfassungswidrig. Da muss nachgebessert werden. Wir müssen früher klimaneutral werden. Wir müssen besser darauf achten, dass, wir haben das ganz schön formuliert, die Freiheit von morgen nicht dadurch gefährdet wird, dass man heute das verschläft, genügend und sinnvollen Klimaschutz zu machen. Also die haben wirklich so eine Generationengerechtigkeit auch mit reingebracht. Und dann dachte man sich erstmal, okay, wir haben jetzt dieses Gesetz, das wurde danach geschärft infolge dieser Entscheidung. Und dann hat man sich das erstmal angeguckt und dachte, okay, vielleicht läuft es ja jetzt. Und dann hat
und dann habt ihr gesagt, nee, läuft nicht.
Nee, genau. Also, okay. Wir haben nicht gesagt, das haben ungefähr alle Leute, also auch alle WissenschaftlerInnen gesagt, und dann gesagt, hey, also die Ziele, die Deutschland jetzt hat, die reichen wieder nicht fürs Pariser Klimaschutzabkommen und die Maßnahmen, die erlassen werden, reichen nicht für die eigenen Ziele.
So. Und da klagt ihr jetzt und sagt, genau, hey, es gab diesen Beschluss und genau, ihr habt nachgebessert, aber es reicht nicht. Also ihr, genau, habt es eigentlich nicht gemacht.
Ihr habt so, erstmal haben sie nachgebessert, aber dann haben sie wieder ganz viel verwässert. Dann haben sie das Gesetz auch wieder aufgeweicht und gesagt, ach, das mit den jährlichen Zielen, das machen wir doch nicht mehr so ganz pro Bereich, wie wir das mal vorhatten und so. Also eigentlich haben sie die gesamte Architektur dieses Klimaschutzgesetzes wieder eingerissen und nicht so nachhaltbar gemacht. Und da haben wir gesagt, also das hat jetzt wieder ein Level erreicht, das einfach rechtswidrig ist. Also das geht nicht.
Das heißt, das läuft ja noch. Ja. Die Klage seit 2 Jahren läuft ja noch. Aber ihr wollt, dass die Bundesregierung mehr macht und ihr quasi die Klage ist, ihr macht nicht genug. Genau. Ihr müsst mehr machen, sonst ist es wieder so, wie 2021 schon gesagt hat, auf Kosten der jungen Leute.
Genau. Wir haben noch ein paar neue Sachen reingetan, aber im Wesentlichen sagen wir erstens, passt die Ambitionen in Deutschland, unsere Ziele an das Pariser Klimaschutzabkommen an. Also das ist es, worauf wir uns völkerrechtlich auch committed haben. Wir haben diesen Vertrag unterzeichnet, ratifiziert. Wir haben nochmal diese Entscheidung dieses Internationalen Gerichtshofs. Das ist einfach unsere Pflicht. Mhm. Und das hat auch das Bundesverfassungsgericht entschieden, da wirklich unseren Beitrag zu leisten.
Das heißt, ihr haltet euch nicht an eure eigenen Gesetze.
Genau, an eure eigenen Ziele. Und ihr leistet nicht den Beitrag, den ihr müsstet für die Weltgemeinschaft. Und jetzt,
jetzt läuft das seit 2 Jahren. Ja. Wann können wir denn mal mit einem Ergebnis rechnen?
Ja, das weiß ich nicht, das weiß man nie, aber es ist sehr viel schon passiert, was darauf hindeutet, dass es jederzeit soweit sein könnte.
Ja, was denn?
Also das Bundesverfassungsgericht hat Stellungnahmen der Bundesregierung, verschiedener Bundesministerien eingeholt, aller möglichen Sachverständigengremien. Das ist so Ende letzten Jahres passiert. Da liegt jetzt also geballtes Wissen und Expertise da und Einschätzung. Und damit liegt eigentlich alles da, dass man jetzt eine Entscheidung treffen könnte auf dieser Grundlage. Und ich hoffe auch, dass das bald gemacht wird, weil wir sagen nicht nur, es ist wichtig, dass die Ziele erreicht werden, sondern was Neues auch in dieser Beschwerde ist, dass die das erste Mal soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz miteinander verbindet. Also, dass die sagt, wenn wir jetzt nicht ordentlich Maßnahmen auf den Weg bringen, die auch berücksichtigen, dass nicht alle Menschen die gleichen Voraussetzungen haben. Zum Beispiel Menschen in den ländlichen Regionen nicht einfach auf ÖPNV umsteigen können oder so. Dass nicht alle Menschen sich ein E-Auto leisten können. Dass Menschen mit Behinderung zum Beispiel gar nicht ÖPNV nutzen können, weil die nicht barrierefrei sind. Da müssen wir eine sozial gerechte Klimaschutzpolitik auf den Weg bringen, weil sonst die wieder abgehängt werden in ein paar Jahren, die ohnehin schon immer abgehängt werden. Und das ist das erste Mal, dass wir diese Dinge in so einer Verfassungsbeschwerde verzahnen. Und ich finde es total berührend und beeindruckend, wer sich deswegen auch alles dahinter versammelt hat von diesen 50.000 oder über 50.000 Menschen, weil da über 50.000 Geschichten hinterstecken zwischen ich möchte Klimaschutz, aber ich möchte auch, dass das bitte gerecht passiert.
Das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig Nachhaltigkeitsziel 16 ist, also starke Institutionen, die brauchen wir. Also, dass wir unabhängige Gerichte haben, die auch mal sagen, hey, Bundesregierung, du hältst dich nicht an deine eigenen Gesetze. Das spielt ja auch noch mit rein. Und das ist ja auch eigentlich man kann ja auch schon sagen, Jura ist deine Waffe, kann man das so sagen?
Würde ich, glaube ich, nicht so wählen. Ich sage mein Handwerkszeug. Ein bisschen bellizistisch, dieser Waffenbegriff, da würde ich was Friedvolles. Aber ja, es ist so ein Handwerkszeug, um in so einer Werkzeugbox, um was zu gestalten, was nachzujustieren, was zu bauen. Und ich finde es total wichtig, dass wir funktionierende und legitimierte und gut arbeitende Institutionen haben, dass wir auch uns darauf verlassen können, dass dieses Wechselspiel zwischen Gerichten und Gesetzgebung zum Beispiel oder Gerichten, Exekutiven funktioniert. Dass, wenn eine Entscheidung kommt, dass die auch umgesetzt wird. Und dass wir auch als Bevölkerung diesen Wert von unabhängigen Gerichten hochhalten, selbst wenn uns mal eine Entscheidung nicht passt. Also das Bundesverfassungsgericht trifft auch Entscheidungen, die gefallen mir für den Klimaschutz persönlich jetzt nicht. Aber als Juristin sage ich, ja, das ist juristisch gut gearbeitet. Und da müssen wir auch mit umgehen als Gesellschaft. Und manchmal habe ich das Gefühl, das geht so gerade so ein bisschen verloren, dass Leute so über ihre eigenen Interessen hinweg den Wert von Rechtsstaat und Demokratie einfach so anerkennen als das fundamentale Konstrukt auch unserer Gesellschaft, das es ist.
Jetzt gibt es ja auch zum Beispiel internationale Klagen, die vielleicht ein bisschen Hoffnung machen, dass sich ja auch was verbessert. Ja. Du hattest vorhin Ecuador angesprochen, ein indigenes Volk, was geklagt hat und auch gewonnen hat. Ja. Hast du ein paar Beispiele für internationale Klagen, die zu Erfolg geführt haben?
Ja, Also neben dieser indigenen Gemeinschaft in Ecuador und zum Beispiel auch den jungen Menschen aus den Inselstaaten, das war ja auch krass, dass sie das vor dem Internationalen Gerichtshof erwirkt haben, so ein Gutachten, finde ich in den letzten Jahren auch total beeindruckend. Das waren gar nicht junge Menschen, sondern alte Menschen, Klimaseniorinnen haben sie sich genannt. Das ist eine Gruppe von Frauen, die um die 70 und die waren in der Schweiz und die sind vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen und haben gesagt, die Klimakrise, die verletzt unsere Menschenrechte. Da ging es zum Beispiel um Gesundheit, da ging es darum, was Hitze gerade mit älteren Menschen macht, was Hitze mit Menschen mit Behinderungen, mit chronischen Krankheiten macht und wie die Klimakrise wirklich Leben und Gesundheit bedroht. Und die haben Recht bekommen und haben auch das erste Mal erwirkt, dass ein internationales Gericht, also hier in Europa, gesagt hat, ja, die Klimakrise ist eine Menschenrechtsaufgabe und Krise.
Und was haben die dann damit gemacht? Sie haben Recht bekommen und was hat sich dadurch verändert?
Ja, das ist eine große Debatte. Also das war aus der Schweiz und in der Schweiz wurde dann erstmal gesagt, ja, wir ändern Dinge und dann doch wieder nicht und so. Also das ist ein ewiges Hin und Her. Das muss man auch sagen, das läuft noch. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich sage. Also ich finde es so wichtig und auch so wichtig für EntscheidungsträgerInnen, dass sie diese Entscheidungen wirklich umsetzen, um das Vertrauen darin zu stärken, zu sagen, dass wenn man Rechte hat und Recht bekommt, dann wird das Recht auch gesichert. Also das ist ja so das Grundvertrauen, was man haben muss.
Ja, weil es bringt mir ja nichts, wenn man sagt, ja, du hast Recht, es muss mehr Klimaschutz geben, sonst ist dein Recht und dann am Ende passiert aber nichts. Ich lebe einfach so weiter.
Genau. Also
aber war das jetzt so bei denen in der Schweiz?
Das ist wirklich noch eine...
Ist noch offen.
Das ist noch ein Hin und Her und dann haben sie gesagt, nee, machen wir doch nicht und machen wir... Also es ist wirklich...
Das ist ja auch immer das Nervige, so. Auch bei Gerichtsverfahren. Alles zieht sich immer so. Ja. Man weiß immer nicht.
Ja, also da muss ich sagen, auch so ein bisschen wissend darum, wie es in so einem Gericht läuft. Ne? Da sitzen wirklich so Verfahren, das ist eine ganz schön anstrengende Sache. Also das ist viel Papierkram. Da habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, wenn man das ordentlich machen möchte, dass man auch lange braucht, um gründlich zu entscheiden.
Aber ich frage jetzt nochmal, in der Schweiz, hat sich jetzt was für die verändert oder nicht?
Also... Auf jeden Fall nicht genug und also nee, ich würde sagen, oder was heißt nichts verändert? Natürlich verändert es immer was, was jetzt auch über das Unmittelbare, okay, die Person ist jetzt in ihrer Gesundheit geschützt, hinausgeht. Ne? Also das ist, man hat da einen Anspruch, mit dem man in eine politische Debatte gehen
und
kann.
Weiterarbeiten.
Man kann damit weiterarbeiten. Okay. Diese Argumentation zum Beispiel in unserer Verfassungsbeschwerde, hier in Deutschland haben wir die mit aufgegriffen und auch da gesagt, guck mal, wir haben jetzt diese Feststellung, dass Klimaschutz ein Menschenrecht ist, damit kann man wiederum andere Dinge in Gang bringen. Also es ist nicht so, dass sich damit gar nichts ändern würde, aber es ändert sich zu wenig unmittelbar, dass das zufriedenstellend wäre für mich. Und ja.
Jetzt ist das ja zum Beispiel in Ecuador so, dass die Natur Rechte hat. Was heißt das genau? Also bei uns hat die Natur ja keine Rechte, sondern Unternehmen haben Rechte, wir Einzelpersonen haben Rechte. Aber was heißt das, die Natur hat Rechte?
Ja, das ist, also genau wie du gesagt hast, man kann so Dingen im Recht einen Rechtssubjektstatus geben. Mhm. Also sagen, man ist Trägerin von Rechten. Und damit hat man auch Ansprüche, die man auch geltend machen kann. Und genau richtig, in Deutschland sind das Menschen, so natürliche Personen, du und ich, aber auch Unternehmen oder andere Körperschaften. So. Und in Ecuador haben eben zum Beispiel auch Flüsse Rechte.
Was heißt das dann konkret?
Also erstmal ist es natürlich eine rechtliche Kategorie, dass man sagt, also nicht nur Menschen und Unternehmen haben Rechte, sondern eben auch die Natur. Also die haben einen eigenen Anspruch darauf, geschützt zu werden zum Beispiel oder nicht verunreinigt zu werden oder einfach, dass sie geachtet werden, dass sie eben TrägerInnen sind von eigenen Rechten. Und jetzt kommt dann meistens die Frage, was heißt es praktisch? Also so ein Baum kann ja jetzt nicht vor ein Gericht gehen und irgendwie sagen...
Irgendjemand kann den Baum vertreten.
Hallo, ich klage jetzt mal gegen Baro, weil die hat eine Plastikflasche neben mich geworfen. So läuft's ja nicht. Aber das haben wir im Recht auch immer wieder. Also kleine Babys können auch nicht vor ein Gericht gehen und dann hat man... andere Menschen, die für diese Person vors Gericht gehen. Dann kann man überlegen, wer ist es? Bei Kindern, Eltern oder da Leute, die dort wohnen oder Leute, die vertreten. Und dadurch führt natürlich das zu einer anderen Aushandlung von Rechten im Land.
Also ganz konkret, wenn jemand sagt, hier, wir wollen Ölbohrungen machen, dann hat die Natur Rechte?
Genau, also beispielsweise kann man dann sagen... nehmen wir mal das Szenario, da passiert ja oft, dass dann diese Bohrungen sind, irgendwelche Pipelines werden gelegt oder irgendwelche Rohre und dann gibt es ein Leck und dann wird Öl gerät in Gewässer und so weiter. Dann kann man sagen, nee, also das geht so nicht. Es gibt ein Recht auf eine, also neben den Rechten der Natur gibt es da zum Beispiel auch ein Recht auf eine saubere und intakte Umwelt für Menschen und sagen, nee, also das ist es nicht. Und da gehen wir jetzt mal gerichtlich gegen vor. Und übrigens gibt es die Debatte jetzt auch in Deutschland.
Ich wollte gerade fragen, wäre das etwas, was du dir gut für Deutschland vorstellen könntest oder was du dir für Deutschland wünschen würdest?
Ja, also ich finde das eine total spannende Debatte, weil ich finde, dass das wirklich nochmal ganz große Fragen aufmacht, wie wir darüber denken, was welchen Wert auch in unserem Recht bekommt. Also wir haben einfach eine sehr menschenzentrierte Rechtsordnung. Das ist historisch auch so gewachsen. Das ist auch in Ordnung. Man kann damit auch sehr viel lösen. Aber natürlich ist es was anderes, wenn man nochmal darüber nachdenkt. Es gibt auch andere Lebewesen, die eben auch Rechte haben oder andere Naturelemente. Und ich finde es total spannend. Es gibt jetzt gerade hier in Berlin eine Initiative, die Rechte der Spree, die gesagt haben, warum machen wir das nicht mal, zu sagen, die Spree hat auch Rechte. Und die haben damit, finde ich, jetzt schon eine Debatte angestoßen, dass Leute vielleicht erstmal darüber nachdenken, was das, also was vielleicht sonst doch so eine Wertigkeit auch in unserem Rechtssystem haben könnte. Und ich finde es total spannend, dass das jetzt auch hier auftaucht, weil 2008 war Ecuador die erste Verfassung, die das implementiert hat. Und jetzt gibt es das schon in anderen Ländern auf der Welt und vielleicht ist es ein Anlass, umzudenken.
Das heißt, wenn man es auf die Praxis, in die Praxis nimmt, das würde heißen, wenn die Spree jetzt Rechte bekommen würde, dann würde das heißen, wenn es um irgendwas geht, was irgendwie, wo die Spree von irgendwie betroffen sein sollte, dann würde quasi könnte sich jemand auch einen Anwalt nehmen für die Spree und dann sagen, pass mal auf, das und das, das geht da nicht. Und vor Gericht würde das genauso quasi gewertet wie wenn ein Unternehmen oder ein Einzelperson. So würde das dann sein?
Da müsste natürlich ganz schön viel passieren, damit das klappt. Also wenn man so eine ganze Rechtsordnung auf Menschen und Freiheitsrechten und Rechten des Einzelnen aufbaut, dann ist natürlich schwierig, also da kann ich jetzt nicht so im Fluss sagen und sagen, hallo, ich habe ein Recht auf Berufsfreiheit. Also das kann man jetzt nicht eins zu eins übertragen. Da müsste natürlich dann auch einiges drumherum gebaut werden, zu sagen, das funktioniert dann. Und dann ist, ja, aber die Frage ist dann, wer kann vor ein Gericht gehen? Das kann man auch ganz unterschiedlich lösen. Sagen, das sind Interessenverbände oder das sind AnwohnerInnen-Gemeinschaften oder das sind Einzelpersonen. Aber im Grunde, wenn man dann sagt, dann passiert etwas, was die Rechte dieser Spree beeinträchtigt in einer Art und Weise, die rechtswidrig ist, dann kann man das vor Gericht aushandeln. Und dann könnte das zum Beispiel so aussehen, weiß ich nicht, jemand verschmutzt die Spree vielleicht noch mit unerlaubten Chemikalien oder mit was auch immer so. Und dann sagt jemand, nee, also das geht nicht. Da stehen sich zwei Rechte gegenüber und wir müssen die beide berücksichtigen. Also wir müssen das berücksichtigen auch von der anderen. So.
Was gibt es noch für so internationale Klagen, die zu so einem Erfolg geführt haben? Hast du da noch Beispiele, wo Leute wirklich an das Recht gekommen sind und damit auch Klimaschutz betrieben haben?
Ja, also es gibt immer mehr. Also es ist total spannend. Die Anzahl der Klimaklagen ist wirklich krass hochgegangen in den letzten Jahren. Und wir hatten jetzt zum Beispiel auch eine Klage mit Deutschlandbezug von einem peruanischen Bauern. Der hat gegen RWE geklagt. Und das ist eine total spannende Klage gewesen, weil es einmal diesen internationalen Kontext hatte und aber auch, weil es eine Klage im Privatrecht war. Also viele Klagen oder viele Gerichtsentscheidungen, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, da geht es um BürgerInnen, die von ihrem Staat Schutz suchen oder sagen, ihr müsst mehr Klimaschutz machen und ihr müsst Maßnahmen auf den Weg bringen, die mich schützen. Und da ging es wirklich um Schadensersatz im Privatrecht. Der Bauer hat gesagt, meine Ländereien werden überflutet, die Klimakrise ist daran schuld, dass der Gletscher abschmilzt und das Wasser auf meine Ländereien läuft. Und RWE, ihr seid ja für 0,5% historisch des CO2-Ausstoßes zuständig.
Ach so, das heißt, es ist noch nicht mal konkret da was passiert, sondern er hat es generell gesagt, ihr seid ja für so und so viel verantwortlich.
Genau. Also seid ihr auch 0,5% der Schäden zahlen.
Und dann?
Das lief ewig, dieses Verfahren. Und letztes Jahr wurde dann entschieden, das erste Mal in Deutschland, ja, auf diese Art und Weise können Unternehmen verpflichtet sein, Schadensersatz zu zahlen für irgendwas, was auf der anderen Welt Effekte hat. Und das ist natürlich ganz krass, weil das die Grundlage jetzt dafür legt, dass Leute wirklich Geld einfordern können für Schäden. Und ich glaube, historisch haben wir oft genug gesehen, wenn Dinge dann wirklich was kosten, dann ändern sich auch die Risikobewertungen, die Verhaltensweisen von Unternehmen. Er hat tatsächlich, das muss man auch dazu sagen, im konkreten Fall kein Geld bekommen aus Berechnungsgründen und gesagt, so okay, so, aber in dem Fall nicht genau. Aber das Gericht hat festgestellt, aber es geht. Also so, wir haben jetzt den Weg aufgemacht, dafür zu sagen, Unternehmen müssen potenziell haften für ihre Schäden, wenn die Voraussetzungen stimmen.
Du weißt, ich bin keine Juristin, ja. Deswegen muss ich nochmal nachfragen. Ja. Also er hat kein Geld bekommen, aber er hat Recht bekommen, aber kein Geld bekommen.
Genau, also das ist, ja, das fühlt sich so ein bisschen unbefriedigend an, ne? Aber gleichzeitig zu sagen, also ich glaube, es ist total wichtig, da auch wieder zu sagen, man hat so eine Entscheidung bekommen, wo gesagt wird, das geht unter den Voraussetzungen das. Und das heißt, jetzt kann man sagen, okay, wenn ich meinen Fall mir angucke und meine Voraussetzungen sind erfüllt, dann könnte ich so oder so Geld bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass er deswegen verloren hätte, sondern er hat eigentlich, also für die Welt das Allergrößte gewonnen an wirklich einem neuen Grundsatz im Recht oder einer Grundsatzentscheidung. Aber das Konkrete ist halt dann manchmal trickier, dass sie sagen so, ja, aber in dem Fall, ne, zum, also können verschiedene Sachen sein, jetzt nicht alles in dem Fall, aber zum Beispiel stimmte die Berechnung nicht. Oder da waren nicht die richtigen Gesetze zu der Zeit in Kraft irgendwo und okay, so weiter. Aber überhaupt das erstmal anzuerkennen, dass jemand hier was emittiert haben kann und diese über die Partikel, die die Erderhitzung mit begünstigen oder mit verursacht haben, dann irgendwo anders für Schäden verantwortlich ist, das finde ich schon krass. Also das fand ich auch wirklich eine beeindruckende Entscheidung, die da getroffen wurde.
Du sagst ja, wir haben super viel zu tun in Sachen Klimaschutz, ja, und es eilt, also ja, es brennt, könnte man schon, ja, fast sagen. Ne? Ja. Was gibt dir Hoffnung?
Mir gibt, ja, was wir meinen, wenn wir Hoffnung sagen, ist immer die Frage, was einem Hoffnung geht. Deswegen haben wir dieses Buch gerade geschrieben, was du angekündigt hast. Ich finde, das ist ganz, ganz, ganz schön kompliziert mit der Hoffnung. Also,
so, du hast keine Hoffnung mehr?
Nee.
Das, wir können schon alle einpacken.
Nein, ich habe Hoffnung. Aber ich musste meine Hoffnung selber, meinen Blick auf Hoffnung sehr ändern in den letzten Jahren. Also ich hatte so eine Hoffnung, ich auch als Kind, vielleicht Jugendliche, so, wir retten die Welt. Also alles wird gut und besser, wenn wir uns anstrengen. Und diese Alles-wird-gut-Hoffnung, die ist mir nicht mehr zugänglich gewesen in den letzten Jahren. Also ich dachte so, okay, die Welt brennt und es stürmt und flutet und es kommt wirklich eine Krise auf die andere und die bedingen sich und die verstärken sich. Und das ist schon krass. Also so, das ist schon viel. Und dann habe ich mich so gefragt, was macht mir aber Hoffnung? Und mir macht wirklich Hoffnung, dass so viele Menschen an so vielen Orten ihre eigenen Fähigkeiten einsetzen, um ihr Umfeld, ihre Gemeinde, ihr Bundesland, ihr Land, ihr Büro, ihre Schule ein Stückchen besser zu machen und die nicht aufgeben, zu sagen, mein Beitrag, der bringt irgendwas. Und der bringt vielleicht nicht, dass alles gut ist, aber der bringt, dass wir die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen, dass wir in allen der möglichen Zukünfte auf eine der lebenswertesten zusteuern. Und ich finde, gerade in Zeiten, wo so viel auf einen reinbricht und man wirklich alles Verständnis dafür hätte, dass Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich mache einfach nicht mehr, ich will das nicht mehr, dass Leute immer wieder aufstehen, auf die Straße gehen, sich organisieren, ihre Jobs danach aussuchen, was sie für die Welt tun können. Immer wenn ich das sehe, denke ich mir, okay, das macht mir richtig Hoffnung. Und am allermeisten auch noch, wenn ich schaue auf andere Teile der Welt, wie Menschen immer wieder ihr Leben aufs Spiel setzen und sagen, das ist einfach uns so wichtig. Wir geben das nicht auf. Wir geben diesen Amazonas nicht auf. Wir geben unsere Lebensgrundlagen nicht auf. Wir geben unser tradiertes Wissen nicht auf. Wir geben einfach diese Welt nicht auf. Und immer wenn ich so einen Moment habe, dass ich denke, boah, ich kann nicht mehr, dann denke ich so, doch, wir können alle weitermachen. Und wenn viele Leute weitermachen, dann habe ich die Hoffnung daraus, dass aus vielen kleinen Dingen sich manchmal so Momente ergeben, die man vielleicht gar nicht vorhersehen kann und die dann dazu führen, dass das alles hier ein bisschen besser wird.
Was können wir denn so konkret tun, jeder Einzelne, um ja, gerechten Klimaschutz zu unterstützen und auch jemand zu werden, wo du sagst, so ja, wir alle machen uns gemeinsam Hoffnung.
Ich finde es wirklich für mich total hilfreich, so sich selber zu überlegen, was kann ich gut, was mag ich gerne machen und was braucht die Welt, um ein bisschen besserer Ort zu werden. Und die Antwort sieht für jede Person ganz, ganz unterschiedlich aus. Also bei mir war es jetzt zum Beispiel, ich kann gut Jura. Und ich finde, die Welt braucht gerechten Klimaschutz, also mache ich Jura für gerechten Klimaschutz. Und das ist bei mir die Schnittmenge, die ich gefunden habe. Aber andere Leute können ganz andere Sachen gut. Andere Leute können zum Beispiel gut Geschichten erzählen und können Geschichten erzählen über eine lebenswerte Zukunft. Es gibt andere Leute, die können gut Menschen zusammenbringen in ihrem absolut nahen Umfeld und sagen, ich kann ein Projekt auf die Beine stellen an meiner Schule, an meinem Arbeitsplatz und einfach mit Leuten ins Gespräch kommen, die vielleicht vorher nicht miteinander gesprochen hätten. Also so viele Menschen haben wirklich krasse Fähigkeiten, die an der richtigen Stelle eingesetzt einen Unterschied machen. Und ich finde, wenn man sich das immer wieder fragt, dann kommt man manchmal zu überraschenden, aber eigentlich fast immer hilfreichen Dingen, die man so machen kann. Und ja, und ich finde, das gegenseitig voneinander lernen, sich zuhören, abschauen, was so die anderen macht, das inspiriert einen auch immer. Und mir macht es immer Hoffnung, wenn ich mir so angucke, was Leute sich so für Sachen überlegen.
Das heißt also schon zu sagen, okay, ich guck mal, was kann ich gut? Ja. Und es kann doch auch was Kleines sein wahrscheinlich. Also ja. Es muss ja nicht, und was kann ich damit tun? Ja. Keine Ahnung, ich habe einen Balkon und pflanze da so gerne. Ja. Dann mache ich das bei mir im Park um die Ecke vielleicht auch oder so.
Ja,
so.
Oder ich gucke mir dann mal an, informiere mich darüber, welche Wildblumenwiesen sind gut für Insekten oder sowas. Und ich kann vielleicht sogar andere noch begeistern, mitzugärtnern. Mhm. Und dann mache ich einen Community-Garten oder was auch immer. Also ich finde, dass da sehr, sehr viel möglich ist. Und es muss auch nicht jeder, oder es kann auch nicht jeder können, ich meine jetzt auf der großen weltpolitischen Bühne sich zu bewegen oder politischen, manche Leute sind auch einfach damit ausgelastet, in ihrem eigenen Leben irgendwie über die Runden zu kommen. Und gerade weil das so ist, wenn sagen Menschen, die vielleicht ein krankes Kind gerade zu Hause haben, die selber krank sind, die auch einfach am Ende sind mit ihren Kräften, aus welchen Gründen auch immer, zu sagen, für die Leute lohnt es sich noch mal mehr, selber sich zu fragen, was kann ich eigentlich tun? Weil manche Leute retten in ihrem Nahleben die ganze Zeit Welten und dann können andere sich vielleicht um andere Bereiche der Welt kümmern, um das große Ganze im Blick zu haben. Und ich glaube, das ist eh alles so ein Puzzleteil und auch einfach mal ein wertschätzender Kommentar zu einer Person, die was Gutes macht, kann so viel bewegen, gerade in einer Zeit, wo Menschen wie ich, ganz viele Leute auch so viel Hass kriegen und immer wieder irgendwie Leute einem wünschen, dass man stirbt oder weiß ich nicht was, weil man sich so engagiert. Einfach mal okay. Zu sagen, ich finde das gut, was du machst und danke. So, das hilft einfach auch manchmal total und ich versuche das auch selber mehr zu sagen zu Leuten. Einfach zu sagen, man, danke, dass du heute einfach weiß ich nicht, deinem Kind das fünfte Mal erklärt hast, warum das wichtig ist, Müll nicht in die Gegend zu werfen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist richtig schön.
Dass wir uns zusammentun und gemeinsam Stückchen vorwärts kommen. Ja. Was steht denn so bei dir so als persönliches To-Do? Also was gibt es da jetzt gerade, was du sagst, okay, da bin ich jetzt dran, das steht jetzt so gerade bei mir an?
Also ich würde gerne dieses Verfahren gegen die Bundesregierung gewinnen.
Ja gut.
Aber das gerade nicht hier in meiner Hand.
Kannst du jetzt nicht, da kannst du jetzt nicht viel machen.
Nee, also es ist ja politisch gerade ganz, ganz viel zu tun. Ne? Wir sind in einer Zeit, wo immer mal wieder, also wirklich immer wieder auch in der Debatte ist, so Errungenschaften, die wir auch schon erreicht haben, in Frage zu stellen. Und ich finde, was für mich gerade ganz wichtig ist, ist zu sagen, dass wir diese Grundbedingungen einer nachhaltig funktionierenden, lebenswerten Demokratie und Gesellschaft erhalten, da wirklich massiv das Vertrauen drin zu stärken, hochzuhalten und auch einzufordern. Das ist für mich gerade so eins der brennendsten Dinge.
Und da überlegst du dir, was du konkreter machen kannst jetzt?
Genau, also wirklich in Gespräche gehen mit Leuten, zu sagen, hey, also das sind die Rechte, auf die wir uns geeinigt haben zum Beispiel. Ihr habt irgendwelche Vorschläge, die sind wirklich gefährdend für das Zusammenleben hier in unserer Gesellschaft. Und dann beispielsweise erarbeite ich so Forderungen oder Antworten auf die aktuelle politische Debatte. Und was ich aber auch ein ganz schönes Projekt, was ich ganz wichtig finde, ist, dass ich jetzt, spoilere ich ein bisschen, mit anderen Menschen auch mich mehr zusammensetzen möchte und fragen möchte, wie sieht eigentlich so eine lebenswerte Zukunft in Deutschland aus, die möglichst sozial gerecht und die nachhaltig ist, weil ich glaube, dass wir ein ganz massives Problem damit haben, dass wirklich wenige konstruktive Zukunftserzählungen hier so rumgeistern. Aus meiner Sicht, sie sind die überzeugendsten Zukunftserzählungen, wo man auch weiß, was wollen die Leute, die wir haben, so diese Tech-Milliardärinnen, Oligarchen, so, keine Ahnung, die irgendwie sagen, nach mir die Sintflut und ich fliege auf den Mars. Oder so Rechtsextreme, die sagen, Frauen an den Herd, AusländerInnen raus, tschüss, hier wird alles wieder wie vor 1000 Jahren. Aber so eine Vision von, wie sieht eigentlich eine moderne, lebenswerte, nachhaltige Gesellschaft aus? Ich glaube, die fehlt uns.
Und es hilft, weil wenn man dann ein Ziel hat, das ist ja wie mit den 17 Zielen. Ja. Also weißt dann, okay, so möchtest du möchtest so eine Welt haben, so ein Deutschland.
Ja.
Und dann dann weißt du auch eher, okay, wie kann ich jetzt dahin kommen und kannst dann daran arbeiten.
Ja.
Also ich würde es mal so zusammenfassen. Also Klimaschutz ist eine Gerechtigkeitsfrage. Ne? Vor allem das Ungerechte ist ja, dass die Menschen, die am wenigsten historisch gesehen am Klimawandel beigetragen haben, dass die am meisten darunter leiden.
Ja.
Und auch Menschen mit niedrigem Einkommen bei uns ausgeschlossen werden. Ja. Unter anderem, also Menschengruppen komplett ausgeschlossen werden. Und da müssen die Regierungen, da müssen die was machen. Ich meine, die 17 Ziele liefern eigentlich eine gute Orientierung. Wir haben Klimaschutzgesetze, die an den Maßnahmen, also an dem Umsetzen, und du hast ganz oft gesagt, es wird verweichlicht und so weiter, ne, strikt, da muss was gemacht werden. Und wir brauchen selbstverständlich starke Institutionen, die helfen, diese Sachen umzusetzen, unabhängige Gerichte, die auch Regierungen dazu bringen können, langfristiger zu denken.
Ja. Ich würde noch ergänzen, diese Institutionen, die sind ja nicht aus sich heraus stark, sondern ich würde mir wünschen, dass auch die Leute, die Entscheidungen treffen, wirklich sich ihrer Verantwortung bewusst sind, dass sie auch liefern müssen, um das Vertrauen zu genießen, was sie wiederum stärkt. Und da finde ich ganz essentiell, dass so Ungerechtigkeitsfragen adressiert werden, wie auch die Frage, wer bezahlt so einen gesellschaftlichen Wandel, wer wird belastet, wer trägt Verantwortung, um einfach überhaupt die Grundlage zu schaffen für so ein Mammutprojekt gesellschaftlicher Wandel. Und ich glaube, so könnten Institutionen auch aus sich heraus wieder stärker werden, indem sie einfach das Leben der Menschen konkret im Blick haben und verbessern.
Wir kommen zum Ende unserer Folge. Wir haben eine Playlist, die 17 Ziele Playlist auf Spotify, und da sammeln wir Songs, die Menschen motivieren. Deswegen wollte ich dich auch fragen, gibt es vielleicht einen Song, der dich besonders motiviert?
Ja. Ich muss sagen, ich habe extrem viel Bad Bunny gehört.
Ja gut, jetzt wo du auch Spanisch kannst, ist das ja auch.
Genau. Ja, und ich finde, das Lied, was mich am meisten berührt hat, das heißt Lo que le pasó a Hawaii, also das, was Hawaii passiert ist. Und da geht es wirklich darum, dass er singt darüber, wie ist es so, wenn man aus seiner Heimat vertrieben wird. Und auch, also es hat sehr so dieses Ding von Kolonialismus drin oder von Gentrifizierung und von Leuten, die einfach irgendwo hinkommen, sich alles nehmen, ohne mit diesem Ort zu sein. Und er singt dann irgendwann die wollen, dass meine Oma ihr Dorf verlässt. So, und ich habe das so gehört, direkt Tränen in den Augen gehabt und dachte so, Mann, eigentlich, also ich mache das schon auch, weil ich einfach das Gefühl habe, es gibt so Menschen, die, also jetzt nicht nur meine Oma, aber es gibt einfach Menschen, die haben Orte und die haben sie beschützt über Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende, das ist ihr Zuhause. Und das motiviert mich immer wieder zu sagen, so, das, dafür machen wir das auch. Und das wäre nur gerecht und richtig, wenn wir das auch als den Lebensraum achten, der das ist auf so vielen Ebenen. Also das wäre mein Lied.
Packen wir auf die Playlist.
Aber die anderen, ein paar andere Lieder sind ein bisschen besser für gute Laune zum Tanzen. So. Aber eine politische Motivation nehmen wir mal den. Ja.
Ich glaube, Bad Bunny haben wir auch noch gar nicht in der Playlist.
Ja, deswegen super, umso ich, ja, besser.
Denke ich auch. Und wir fragen auch unsere Gäste eigentlich immer, was sie zuletzt inspiriert hat. Gibt es vielleicht irgendein Video, irgendwas, was wir vielleicht in die Shownotes packen können? Irgendwas, was dich zuletzt inspiriert hat, damit wir auch inspiriert werden?
Was für die Shownotes, muss ich überlegen. Ich habe direkt gedacht, so, ah ja, mich haben Sachen inspiriert, Menschen, aber Menschen sind nicht so gut für Shownotes.
Außer sie haben ein Video gemacht und das Video können wir verlinken.
eher so persönlich, aber für die Shownotes verlinken wir doch mal die Rechte der Spree-Initiative, oder? Das fände ich gut, dass einfach Leute sich mal überlegen, ob so ein Fluss vor ihrer Haustür auch Rechte haben könnte.
Machen wir.
Das ist ein guter Gesprächsanlass.
Packen wir in die Shownotes. Ja, danke, Baro, für deine Zeit. Danke für das Gespräch. Danke euch fürs Zuhören und Anschauen. Den To-Dos Podcast 17 Ziele für eine bessere Welt. Den gibt es auch auf YouTube, wenn ihr Bock habt. Als Video könnt ihr euch gerne anschauen. Lasst gerne ein Abo da. Und wenn ihr mögt, folgt den 17 Zielen auf Instagram. Ich bin Donja Farahani und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört oder zuschaut. Es gibt noch viele Menschen, die die Welt zu einem besseren Ort machen und die einem auch Hoffnung geben, dass dann am Ende alles gut wird.
Alles gut. Große Worte zum Ende. Danke dir.
Ich danke dir.